Kleine Monatsraten, 0, nix Finanzierung. Sowas habt ihr bestimmt auch schon mal gelesen. Ich bin da immer ein bisschen misstrauisch, weil so ein angeblich günstiger Kauf auf Raten durch das Kleingedruckte ziemlich schnell ziemlich teuer werden kann. Aber genau dafür gibt's jetzt Anyfin. Diese App deckt hohe und unfaire Zinskosten für euch auf. Dafür analysiert Anyfin mit seiner smarten Technologie eure Raten- oder Kreditverträge und ihr erhaltet ein Angebot zur Refinanzierung. Und zwar nur, wenn Anyfin euch einen besseren Zinssatz anbieten kann. Mit der Anyfin-App ist diese Anfrage komplett unverbindlich und kostenlos. Ihr fotografiert ganz einfach die Dokumente, schickt sie rüber und Anyfin macht euch garantiert nur dann ein Angebot, wenn das wirklich günstiger für euch ist. Ihr könnt die App jetzt herunterladen und ausprobieren. Mit dem Rabattcode Verbrechen von nebenan 20 werden euch von eurem refinanzierten Kredit 20 Euro abgezogen. Also testet das gerne mal aus. Den Link und die Infos packe ich euch nochmal in die Shownotes.
Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft.
Herzlich willkommen bei Folge Nummer 20. Wir sind 20, wir werden heute 20 und deswegen habe ich mir einen Wunschgast eingeladen.
Jetzt bin ich gespannt, wie du den Haken schlagen möchtest.
Also jetzt nicht unbedingt einen Gast, den ich mir gewünscht
habe. Und auch nicht unbedingt gewünscht, nein, genau.
Nein, also ein Gast, den ihr euch gewünscht habt. Tanina ist wieder da. Ja.
Oh, ich habe Fans in deinem Podcast.
Offensichtlich, weil nach unserer Folge zum Pausenbrot-Killer haben ganz viele geschrieben, kannst du die nicht nochmal einladen?
Oh, freiwillig hättest du es auch nie getan.
Deswegen, freiwillig hätte ich es nicht getan, aber für meine Hörer tue ich ja alles. Deswegen bist du heute wieder dabei.
Da freue ich mich sehr und ich bin sehr gespannt auch auf deinen Fall heute.
Ja, das ist ein spannender und auch der ist irgendwie so ein bisschen ein Wunschfall. Vor ein paar Wochen habe ich ja eine Fragestunde bei Instagram und Facebook mit euch gemacht und dabei kam immer wieder der Wunsch, auch mal eine Folge über Terrorismus zu machen. Mhm. Dabei war mir dann relativ schnell klar, dass ich etwas über den Anschlag machen will, der immer noch als der schwerste Anschlag in der Geschichte der Bundesrepublik gilt und über den wir trotzdem irgendwie so gut wie gar nichts wissen, also zumindest ich. Der Spiegel nennt diesen Anschlag damals eine völlig neue Dimension des Grauens. Hattest du vom Anschlag auf das Oktoberfest 1980 vorher schon mal irgendwas gehört?
Also ich müsste jetzt ganz tief in meine Erinnerung graben. Ich weiß, dass es auf dem Oktoberfest immer heiß hergeht, aber ganz im Ernst, nein. Und warum weiß ich davon nicht?
Das habe ich mich nämlich auch gefragt. Also du warst ja damals schon im Gegensatz zu mir auf der Welt. Ich glaube, das kann man verraten. Aber trotzdem, das ist ja etwas so Historisches. Also es ist nach wie vor der größte Terroranschlag auf deutschem Boden und wir wissen irgendwie nichts darüber. Und es ist auch so aus dem Gedächtnis verschwunden.
Also ich wäre jetzt irgendwo bei RAF, da weiß man natürlich einige Geschichten, aber da, nee, Oktoberfest?
Ja, deswegen.
Also es klickert nicht bei mir.
Das ging mir auch so, weil es gibt ja in Deutschland so Fälle, über die immer und immer wieder berichtet wird, aber der ist irgendwie an mir vorbeigegangen. Dabei ist er heute noch aktuell. Der Journalist Ulrich Schausi nennt diesen Abend zum Beispiel in seinem Buch den Moment, in dem die Verdrängung des Rechtsterrorismus in Deutschland begann. Und das ist ja spätestens nach dem Anschlag in Halle an der Saale leider auch fast 40 Jahre später irgendwie immer noch total aktuell. Bevor wir loslegen, an der Stelle noch eine Triggerwarnung. Diese Folge ist wirklich nichts für zartbeseitete Menschen. Es wird sehr explizite Schilderungen von der Gewalt auf dem Oktoberfest geben. Wenn euch sowas also triggert, wenn es um Verletzungen und Verstümmelungen geht, dann solltet ihr diese Folge wirklich nur mit Vorsicht hören.
Also 1980 sagst du, dann lass uns doch mal an diesen Tag zurückgehen.
Ja, es ist Freitag, der 26. September 1980 um 22.19 Uhr, kurz vor der Sperrstunde auf dem Münchner Oktoberfest. Zehntausende Menschen aus der ganzen Welt haben hier den ganzen Tag gefeiert und wollen nach Hause. In genau einer Minute wird sich ihr Leben und das Leben in Deutschland für immer verändern. Bernd Kellner ist damals Student und arbeitet nebenbei als Taxifahrer. Er sieht so aus, wie Anfang der 80er wahrscheinlich viele Studenten ausgesehen haben. Schulterlanges, dunkles Haar und Vollbart. Gerade erst hatte er ein paar Gäste am Haupteingang im Norden der Theresienwiese am ehemaligen Brausebad rausgelassen. Da steigen auch schon die nächsten vier Passagiere in sein Taxi. Um das Taxi herum sind hunderte Menschen, es ist laut und wuselig. Bernd Kellner dreht sich gerade zu seinen Fahrgästen um und will sie fragen, wo sie hinwollen. Da gibt es einen unglaublich lauten Knall. Seine vier Passagiere reißen die Türen des Taxis auf und rennen in Panik weg. Bernd Kellner bleibt alleine in dem Wagen sitzen. Er hat keine Ahnung, was da gerade passiert ist. Als er aussteigt, sieht er, wie eine Leiche vom Kofferraum seines elfenbeinfarbenen Wagens rutscht. Überall ist Blut. Was er zu diesem Zeitpunkt noch nicht weiß, der Tote heißt Gundolf Köhler und ist der Attentäter. Um ihn herum herrscht gespenstische Ruhe. Niemand schreit mehr, niemand stöhnt vor Schmerzen. Der junge Student steht einfach da auf einem Platz voller Toter und Verletzter. Um ihn herum sieht es aus wie auf einem Schlachtfeld. Er ist der Einzige, der noch steht. Alle anderen sind entweder in Panik weggerannt oder von der Explosion zerfetzt worden. Ihm wird klar, nur weil er gerade in seinem Taxi saß, als die Bombe explodierte, hat er den Anschlag überlebt. Der Wagen hat ihm das Leben gerettet. So langsam legt sich der Schock bei Bernd Kellner. Er setzt sich zurück auf den Fahrersitz und greift nach dem Funkgerät. Seine Kollegen, die nichts von der Explosion mitbekommen haben, funken munter durch die Nacht. Er spricht einfach dazwischen. Die Frau in der Zentrale herrscht ihn an, dass das doch so nicht geht. Aber Bernd Kellner bleibt völlig ruhig und sagt, sie hören mir jetzt genau zu und machen das, was ich sage. Dann gibt er Alarm. Währenddessen, etwa 6 Kilometer entfernt, hat der Zivildienstleistende Michael Angerer zum allerersten Mal in seiner Sanitäterausbildung Nachtschicht beim Rettungsdienst. Gerade haben er und sein Kollege einen Patienten ins Krankenhaus nach Schwabing gebracht, als ein Funkspruch reinkommt. Explosion beim Brausebad, heißt die erste Meldung. Angerers Kollege, eigentlich ein älterer und ruhigerer Typ, ist auf einmal ziemlich aufgeregt. Die beiden rasen mit dem Rettungsdienst in Richtung Theresienwiese und erreichen den Haupteingang um 11:15. Vor Ort herrscht ein heilloses Chaos. Polizisten versuchen mit einem Seil die Schaulustigen von den Verletzten und Toten fernzuhalten. Immer wieder rennen Menschen an der provisorischen Absperrung vorbei und suchen verzweifelt nach ihren Freunden oder Verwandten, die sich im Gedränge verloren haben. Im Buch Oktoberfest, das Attentat, erinnert sich der damalige Zivildienstleistende so: Ich vergesse das Bild nicht, ich habe es später oft geträumt. Im Vordergrund die Toten, die Schwerverletzten am Boden, im Hintergrund die Menschenwand mit den Polizisten und ganz im Hintergrund geht der Betrieb auf dem Oktoberfest einfach weiter. Das Riesenrad dreht sich, die übliche Oktoberfestmusik ist zu hören und das Jauchzen und Kreischen der Menschen in der Achterbahn, die ihren Spaß haben. Im Vordergrund die stöhnenden Leute am Boden, sie sind verletzt und haben Schmerzen. Und wenn 100 Leute stöhnen, dann gibt es einen ganz eigenartigen Klangteppich. Das mischt sich mit der Musik und der Volksfeststimmung. Ich habe gedacht, hier ist ein Schlachtfeld, so sieht Krieg aus.
Weißt du, woran mich das ein ganz, ganz kleines bisschen erinnert? Es war kein Terroranschlag, aber an die Love Parade in Duisburg. Wo es die vielen totgetrampelten jungen Leute gab, weil das auf dieser Rampe ja viel zu eng war. Und oben ging ja die Love Parade weiter.
Ja, stimmt, die haben weiter gefeiert.
Sehr ähnlich, oder?
Ja, das stimmt. Da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Aber jetzt, wo du es sagst, weil die Feier geht weiter, die Leute haben das gar nicht mitbekommen. Und wahrscheinlich, wenn jetzt zu diesem Zeitpunkt das alle mitbekommen hätten, wäre ja auch eine Massenpanik ausgebrochen. Also,
mal gut, dass es auf dem Oktoberfest immer so laut ist. Also eine Explosion.
Ja, normalerweise sollte man das hören, genau. Und währenddessen ist der junge Student und Taxifahrer Bernd Kellner immer noch mitten in dem ganzen Chaos. Hier nochmal eine Warnung, seine Schilderungen in einem Spiegel-Interview vor ein paar Jahren sind ziemlich explizit. Also wenn ihr schwache Nerven habt, dann überspringt die nächste Minute lieber. Ein paar Minuten nach dem Knall kommen die Leute zurück. Als erstes ein kleines Mädchen. Sie kommt auf mich zu, nimmt mich an der Hand, führt mich zu einem anderen Mädchen und sagt, schau mal, das ist meine Schwester. Ist sie tot? Das andere Kind liegt auf dem Boden mit offener Schädeldecke. Die Mutter der beiden liegt daneben. Ihr eines Bein ist weggerissen, aber sie schreit nicht und sie scheint keine Schmerzen zu haben. Neben ihr sitzt ihr Schäferhund. Dann ist da ein Betrunkener, der einen abgetrennten Fuß hochgehoben hat, aus dem der Knochen rausstand. Er hat ihn in sein Jackett gepackt. Ein Polizeibeamter ist zu ihm hin und hat ihn mit einem Faustschlag niedergestreckt.
Mein Gott, das ist ja alles fürchterlich.
Ja, das waren damals wirklich unvorstellbare Bilder. Es gibt heute noch viele Fotos von dem Tag im Netz, die einem eine Vorstellung davon geben, wie das ausgesehen hat. Auch Bernd Kellner kann die Ereignisse des 26. September 1980 bis heute nicht vergessen. Trotzdem geht er jedes Jahr 1 bis 2 Mal auf die Wiesen.
Du hast mir ja hier auch ein paar Zahlen, Daten und Fakten gegeben zu dem Fall. Also gucken wir mal auf die Theresienwiese. Bei dem Attentat sind 13 Menschen getötet, 213 verletzt worden, 68 davon schwer. Was passierte denn dann als nächstes?
Ja, die Polizei hat den Tatort erstmal abgeriegelt. Mit Hilfe eines Busses als mobile Einsatzzentrale wird alles hell ausgeleuchtet, um nach Spuren zu suchen. Und noch in der Nacht besucht der damalige bayerische Ministerpräsident und Unionskanzlerkandidat, das wird gleich noch wichtig werden, Franz Josef Strauß, den Ort des Attentates und nutzt den Anschlag noch an diesem Abend für, ja, ich sag mal, seine Zwecke.
Und das bedeutet, er macht damit Politik, oder was?
Ja, genau. Also das Attentat findet nämlich nur 9 Tage vor der Bundestagswahl 1980 statt. Und in der tritt Strauß als Herausforderer gegen den damaligen SPD-Kanzler Helmut Schmidt an. Der Wahlslogan von Schmidt ist damals mehr Sicherheit für Deutschland. Strauß nutzt das Attentat also als Steilvorlage für seinen Wahlkampf. Der Bild am Sonntag sagt er nur einen Tag nach dem Anschlag über die möglichen Attentäter. Das sind perverse Gehirne, morallose Menschen. Und dann holt er gegen den damaligen Bundesinnenminister Gerhard Baum von der FDP aus. Herr Baum hat Schuld auf sich geladen. In einem Interview wirft Strauß Baum vor, Terrorismus verharmlost und eine Aufklärung im Vorfeld verhindert zu haben und sagt dazu, er ist als Innenminister fehl am Platz. Aber auf diese politische Dimension kommen wir später noch. Jetzt erstmal kurz zurück zu den Ermittlungen.
Ich würde jetzt ganz gerne mal wissen, ob denn dann irgendwann mal dieses, ja, das Oktoberfest nach dem Attentat jetzt abgebrochen wurde. Das kann ich ewig, also ging das weiter?
Ja, also es ging weiter. Es wurde tatsächlich kurz überlegt, aber die Veranstalter haben sich dann entschieden, das Fest direkt am nächsten Tag, also nicht mal mit einem Tag Pause, sondern direkt am nächsten Tag fortzusetzen. Mhm. Nur am 30. September wurde das Fest dann für einen Tag für die Trauerfeier für die Opfer unterbrochen. Die Leute sind, und das finde ich ganz besonders krass, trotzdem wiedergekommen, sogar noch mehr als vorher. Das Oktoberfest 1980 bescherte den Wirten trotz des schlimmsten Attentates der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland einen Einnahmerekord. Das heißt, es sind sogar mehr Leute gekommen als in den Jahren davor. Währenddessen bildet das Bayerische Landeskriminalamt die Ermittlungskommission Theresienwiese mit 50 Beamten, die Zeugen befragen und den Tatort untersuchen. Relativ schnell ist klar, dass eine selbstgebastelte Bombe die Explosion ausgelöst hat. Laut den damaligen Ermittlungen bestand die Bombe aus einer oben aufgeschnittenen und entleerten britischen Mörsergranate, in die eine Treibgasflasche eines Feuerlöschers gesteckt worden war. Die Hohlräume dazwischen waren mit 1,3 Kilo heiß geschmolzenem militärischen Sprengstoff ausgefüllt worden. Die Bombe explodierte in einem Papierkorb aus Metall direkt am Haupteingang des Oktoberfestes. Dabei flogen Metallsplitter durch die Luft, die in einem Umkreis von bis zu 20 Metern tödlich waren.
Wie sind die Ermittler denn dem Täter dann auf die Spur gekommen eigentlich?
Erstmal durch die Obduktion. Ich habe ja eben schon erzählt, dass der zerfetzte Tote, der auf dem Kofferraum von Bert Kellner gelandet ist, Gundolf Köhler hieß. Mhm. In der Nähe seiner Leiche wurden dann sein Personalausweis und sein Studentenausweis gefunden. Ist irgendwie etwas, was bei Terroranschlägen immer wieder passiert. Die Attentäter stecken sich immer erst den Ausweis ein, bevor sie sich aufmachen, um sich selber in die Luft zu sprengen. Wahrscheinlich, damit die Ermittler sie nachher einfacher identifizieren können. Also ich muss sagen, wenn sowas passiert, ich wundere mich da immer drüber. Weil wenn ich jetzt vorhätte, mich und andere Leute umzubringen, würde ich nicht daran denken, meinen Perso mitzunehmen. Aber
naja, manche wollen ja auch, dass sie mit dieser Tat wahrgenommen werden. Ne?
Ja, in dem Fall war das wahrscheinlich auch so. Zurück zu Gundolf Köhler. Der wird genau wie die anderen 12 Toten natürlich auch obduziert, beziehungsweise das, was von ihm übrig ist. Die Explosion hat ihm das linke Bein und beide Arme abgerissen. Von Gesicht und Oberkörper ist so gut wie nichts mehr übrig. Schon am Samstagmorgen ist den Gerichtsmedizinern klar, dass dieser Mann ganz nah an der Bombe gestanden haben muss, als sie explodierte. Und zwar gebeugt über dem Papierkorb. Das kann man anhand der Verletzung erkennen.
Okay, aber es muss jetzt noch kein Beweis sein, dass er es war.
Nee. Der Mann hätte ja jetzt auch rein zufällig irgendwie sein Taschentuch gerade in den Mülleimer werfen können, als die Bombe explodierte. Aber es gibt einen Zeugen namens Frank L., der zufällig beobachtete, wer die Bombe in den Papierkorb geworfen hat. Der hat nämlich gesehen, wie ein junger Mann mit Wuschelkopf, Jeans und einem eierschalenfarbenen Hemd mit einer Plastiktüte und einem Koffer durch die Menschenmenge vor dem Haupteingang des Oktoberfestes streift. Zitat: Ich habe seine Augen wiedergesehen. Er hatte schreckhafte, angstvolle Augen. Frank L. beobachtet, wie der Wuschelkopf, so nennen wir ihn jetzt einfach mal, stehen bleibt und an dem Papierkorb etwas absetzt. Kurz darauf sieht er aus der Plastiktüte erst eine Stichflamme kommen und hört dann einen lauten Knall. Dann wird er ohnmächtig. Die Druckwelle der Explosion hat ihn 15 Meter weit weggeschleudert. Trotzdem überlebt Frank L. und kann die zerfetzte Leiche von Gundolf Köhler später als den Wuschelkopf identifizieren, der die Tüte mit der Bombe in den Papierkorb gesteckt hat.
Ich staune ein bisschen über diesen Zeugen. Wie heißt der? Frank L.?
Mhm.
Also der hat den mutmaßlichen Attentäter ja offensichtlich ziemlich intensiv beobachtet. Also ich weiß nicht, ob ich so lange Leute beobachten würde.
Ja, vor allen Dingen, wenn man ja gar nicht weiß, dass diese Person später was Schlimmes machen wird. Also das konnte er zu dem Zeitpunkt ja gar nicht wissen. Das habe ich mich tatsächlich auch gefragt. Aber es war wohl ein Zufall. Frank L. ist schwul und fand den Mann mit den Locken einfach attraktiv. Also Jahre, ja, das ist die offizielle Begründung. Jahre später kommt allerdings heraus, dass Frank L. auch nicht so ein ganz harmloser Typ war. Er war selbst mit Anfang 20 Führungsmitglied eines rechtsextremen Jugendbundes. Später haben Journalisten sogar vermutet, dass der Zeuge Frank L. damals von der Regierung beauftragt war, Gundolf Köhler zu beschatten.
Jetzt wird's aber abenteuerlich.
Es ist ja, an dieser Geschichte ist einiges abenteuerlich. Ob da was dran ist, das werden wir leider nie erfahren, denn nur 2 Jahre nach dem Oktoberfest-Attentat stirbt Frank L. an Herzversagen im Alter von 38 Jahren. Was auch immer Frank L. am Ende dazu gebracht hat, Gundolf Köhler so genau zu beobachten, durch ihn kommen die Ermittler auf ihren Hauptverdächtigen, Gundolf Köhler aus Donaueschingen in Baden-Württemberg.
Ein ziemlich seltsamer Typ.
Ja. Köhler wird am 27. August 1959 in Schwenningen am Neckar geboren, ist also zum Zeitpunkt des Anschlags 21 Jahre alt. Er hat so leicht hervorquellende Augen, eine kleine Narbe im Gesicht und trägt mittellange dunkle Haare. Gundolf Köhler wächst in einem völlig unauffälligen Mittelschicht-Elternhaus in Donaueschingen, einer Kreisstadt mit 21.000 Einwohnern, auf. Seine Eltern sind bei der Geburt schon relativ alt, der Vater 55 und die Mutter 40, also für die damalige Zeit relativ alt. Schon als Jugendlicher interessiert Gundolf sich für Chemie und Fossilien. Im Keller experimentiert er mit Chemikalien. Mit 16 löst er dabei eine Explosion aus und verletzt sich im Gesicht. Seitdem trägt er eine Narbe neben dem rechten Mundwinkel. 1978 macht er Abi am Gymnasium im Ort und verpflichtet sich kurz darauf für 2 Jahre als Zeitsoldat. Er tritt seinen Dienst im Panzergrenadierbataillon in Immendingen an, knapp 20 Kilometer von seinem Elternhaus entfernt. Er träumt davon, bei der Bundeswehr als Waffen- oder Raketen- und Munitionstechniker eingesetzt zu werden. Seine Vorgesetzten lehnen das aber ab. Darüber ist er so enttäuscht, dass er die Bundeswehr nach nicht mal einem halben Jahr wieder verlässt. Angeblich wegen Taubheit, aber das soll er wohl nur vorgetäuscht haben. Am 1. April 1979 beginnt Gundolf Köhler an der Universität Tübingen ein Geologiestudium. Und hier sehen die Ermittler damals auch das Motiv. Eine, Zitat, nicht bestandene Prüfung zum Vordiplom könne den endgültigen Anstoß zur Tat gegeben haben, heißt es damals aus den Ermittlungsakten.
Das finde ich erstmal ein bisschen dünn, das Motiv. Also viele sind mal durch eine Prüfung gerasselt.
Ja, also stell dir vor, jeder, der irgendwie mal eine Prüfung versemmelt hat, macht danach einen Terroranschlag. Das wäre ziemlich schrecklich. Und vor allen Dingen ist das deswegen komisch, denn die Ermittler wussten damals schon, dass dieser unauffällige, leicht ja nerdige Gundolf Köhler noch eine dunkle Seite hat. Direkt nach der Tat ergibt eine Überprüfung von Köhlers Daten durch das nachrichtendienstliche Informationssystem, ich glaube es wird NADIS abgekürzt, dass er Kontakte zur Neonazi-Terrorvereinigung Wehrsportgruppe Hoffmann hat. Und genau diese Info hat der damalige Chef des Bayerischen Staatsschutzes zusammen mit Namen und Geburtsort des Verdächtigen nur Tage nach der Tat 2 Boulevardmedien gesteckt, nämlich der Bild am Sonntag und der Illustrierten Quick. Die Journalisten können also noch vor den Ermittlern mit Familie und Freunden von Köhler sprechen. Und ja, wenn es eventuelle Mitwisser und Komplizen gegeben hat, dann sind die jetzt natürlich vorgewarnt und haben eine Chance, ihre Spuren zu verwischen. Allerdings bemühen sich die Ermittler dann auch ziemlich schnell, Köhlers Verbindungen ins Neonazi-Milieu kleinzureden. Da kommen wir nämlich wieder zur politischen Komponente. CSU-Kanzlerkandidat und Ministerpräsident von Bayern, Franz Josef Strauß, hatte ja die damalige Bundesregierung aus SPD und FDP direkt nach dem Attentat scharf kritisiert, weil sie angeblich diesen Anschlag durch ihr zu lasches Handeln und die Verunsicherung der Sicherheitsbehörden überhaupt erst möglich gemacht haben. Das erweist sich jetzt als ziemlicher Bumerang. Die Wehrsportgruppe Hoffmann ist den Behörden in Bayern nämlich schon seit Jahren bekannt. Ministerpräsident Strauß hat die Gruppe aber immer gewähren lassen. Für ihn sind das nur ein paar Spinner und Verrückte. Mhm. Und als der damalige Bundesinnenminister Gerhard Baum von der FDP...
Das war der, den Strauß in dem Interview als mitschuldig an dem Anschlag bezeichnet hat, richtig?
Genau der. Als eben dieser Innenminister Baum im Januar 1980, also 10 Monate vor dem Anschlag, die Wehrsportgruppe Hoffmann bundesweit verbieten lässt, kritisiert Franz Josef Strauß das als völlig unverhältnismäßig. Die Gefahr von Anschlägen aus dem Umfeld der WSG Hoffmann verneint Strauß sogar. Das heißt, er sagt, da kann nichts passieren. 10 Monate nachdem ein junger Mann mit Verbindung zu eben dieser Gruppe bei einem Anschlag mal eben 13 Menschen getötet und mehr als 200 verletzt hat, fällt Strauß das natürlich vor die Füße. Und vor dem Hintergrund ist es schon auffällig, wie schnell die Ermittler sich damals einig sind, dass Gundolf Köhler ein psychisch verwirrter Einzeltäter ohne politisches Motiv ist. Schon 6 Wochen nach dem Attentat wird die Suche nach möglichen Mitwissern oder Komplizen eingestellt. Köhler soll das Attentat alleine vorbereitet und durchgeführt haben. Deckel drauf, fertig.
Ja, ich meine, sowas gibt es ja heutzutage auch noch. Wir erinnern uns doch gerade noch an die NSU-Morde.
Ja.
Auch da ist man ja lange davon ausgegangen, dass das Einzeltaten sind, dass da Ausländer ermordet wurden und dass es da keinen rechtsgesinnten Hintergrund gibt. Also auf dem Auge scheint die Bundesregierung ja auch heute gerne mal noch blind zu sein.
Ja, also entweder man ist davon ausgegangen oder man wollte davon ausgehen. Das ist in dem Fall beim Oktoberfestattentat irgendwie auch die Frage. Ja, es sind vor allen Dingen, wenn man jetzt davon ausgeht, dass das einfach irgendwie ein frustrierter Typ war, dem es schlecht ging, das passt irgendwie auch nicht so richtig zusammen zu dem, was man über den Köhler findet, weil noch kurz vor dem Anschlag war er wochenlang mit einem Interrail-Ticket quer durch Europa gefahren, hat da Ferien gemacht, hat Freunde und Bekannte besucht und hat sich einen Nebenjob gesucht und das verdiente Geld in einen Bausparvertrag eingezahlt. Außerdem hatte er mit einer Zeitungsanzeige erfolgreich nach einer Band gesucht, bei der er jetzt Schlagzeug spielte. Und am Tag nach dem Anschlag wäre die nächste Bandprobe gewesen.
Passt ja alles nicht so wirklich zusammen.
Nee, also das ist ja so, ich schließe ja keinen Bausparvertrag ab und zahle da irgendwie ordentlich ein, wenn ich mich sowieso in die Luft sprengen will. Das ist ja irgendwie ein bisschen komisch. Und da ist auch noch ein bisschen mehr. Die Ermittler wissen nämlich schon damals, dass Gundolf Köhler seit seiner Jugendzeit überzeugter Neonazi war. Im Schlussvermerk der Ermittlungen vom Mai 1981 steht davon kein einziges Wort. Auch die Bundesanwaltschaft kann damals keinerlei Anhaltspunkte erkennen, dass Dritte Köhler beeinflusst haben könnten. Erst mehr als 30 Jahre später konnten Journalisten unter anderem vom Spiegel die kompletten Ermittlungsakten auswerten, insgesamt so rund 46.000 Seiten.
Oh Gott.
Und die zeichnen ein etwas anderes Bild vom Oktoberfest-Attentäter. Schon mit 14 besucht Gundolf Köhler zum ersten Mal eine Veranstaltung der rechten Partei NPD. In seinem Heimatort Donaueschingen hat er engen Kontakt zu einem Altnazi, der fast wie ein Vater sein Weltbild prägt. So beschreibt es der Spiegel. Zu dieser Zeit beginnt Köhler alles zu sammeln, was mit der Zeit des Nationalsozialismus in Deutschland zu tun hat. Bücher, Abzeichen und auch Bilder. Zu seinem Geburtstag schenkt er sich selber einen Stahlhelm. Über seinem Bett hängt jahrelang ein Bild von Adolf Hitler. Also wie viel mehr Hinweise braucht man, dass jemand eine...
Und das ist 30 Jahre vorher bei den Ermittlungen überhaupt nicht aufgetaucht.
Doch, in den Ermittlungen ist es aufgetaucht. Die haben das auch alles aufgenommen, aber es taucht im Abschlussbericht nicht auf.
Wie fein.
Ja, das ist
da
ein Zufall.
Da kann man es ja mal weglassen.
Ja, schön ist auch, dass die Familie das so ein bisschen verharmlost. Seine Mutter hat dieses Bild von Adolf Hitler über dem Bett später einen Militärtick genannt. Einer von Köhlers Freunden erzählt den Ermittlern bei einer Befragung, Köhler habe davon geträumt, der SS oder der Reichswehr anzugehören, um, Zitat, gegen Kommunisten vorgehen zu können. Als Gundolf Köhler einmal mit Freunden zu einem Puffbesuch ins französische Straßburg reist, sieht er eine Gruppe orthodoxer Juden und sagt zu seinen Kumpels, Adolf hat vergessen, die zu vergasen. Jetzt müssen wir für die alten Männer die Rente zahlen.
Ich glaub's ja nicht.
Also auch seine Freunde wussten, dass der ganz, ganz stramm rechts war. Mhm. Bei der Durchsuchung von Köhlers Zimmer finden die Ermittler außerdem seinen Mitgliedsausweis der Wikingjugend.
Was genau ist das?
Ja, die Wikingjugend ist damals die wichtigste Neonazi-Jugendorganisation, angelehnt natürlich an die Hitlerjugend aus der Zeit des Nationalsozialismus. Die Mitglieder der Wikingjugend lernen schießen und Rohrbomben basteln und wollen als reichstreue Jugend die Linken bekämpfen. Erst 1994, das finde ich auch krass, dass es so lange gedauert hat, wird die Wikingjugend vom damaligen Bundesinnenminister verboten.
Das wäre ja jetzt noch ein Hinweis gewesen, dass Köhler rechtsterroristisch organisiert ist. Warum verfolgen die Ermittler das damals nicht?
Weil die Wikingjugend selber nicht kennen. Also der Ermittlungsleiter gibt später zu Protokoll, ich hielt das für eine Spielerei. Aber auch Gundolf Köhlers Verbindung zur Wehrsportgruppe Hoffmann finden die Ermittler damals nicht so bedeutend. Seit seinem 16. Lebensjahr hat Köhler Kontakt zu der Gruppe, lässt sich dort ausbilden und diskutiert mit Kameraden über einen möglichen Bürgerkrieg in Deutschland.
Vielleicht kannst du uns doch noch ein bisschen mehr über diese Wehrsportgruppe Hoffmann erzählen.
Gerne. Die WSG Hoffmann wird von Karl-Heinz Hoffmann gegründet, einem gelernten Porzellanmaler und Werbegrafiker aus Nürnberg. Der läuft schon in den 60er Jahren gerne in Wehrmachtsuniformen rum und engagiert sich als Jugendreferent in rechten Organisationen. 1973 gründet er dann die nach ihm benannte Wehrsportgruppe. Die WSG Hoffmann ist ja so ein paramilitärischer Freiwilligenverband und Treffpunkt militanter und gewaltbereiter Rechtsextremisten aus Deutschland und ganz Europa. Im Hauptquartier der Organisation, einem Schloss bei Nürnberg, bringt Hoffmann seinen Mitgliedern Nahkampftechniken bei. Er ist der einzige Befehlsgeber der gesamten Gruppe. Das nennt man, kein Scherz, Führerprinzip. Die WSG gibt zum Beispiel die Zeitschrift Kommando heraus und bietet ihre Dienste als Saalschutz für verschiedene rechtsextreme Veranstaltungen an. Okay. Dabei geht die Gruppe sehr brutal vor. Das Ziel der WSG Hoffmann ist laut ihren Statuten ein kompletter Umsturz in Deutschland. Kirchen, Gewerkschaften und andere Parteien sollen verboten werden. Alles soll sich einem Führer unterordnen. Also im Prinzip ist es der Traum vom Zweiten, Dritten Reich. Im Januar 1980 lässt Bundesinnenminister Gerhard Baum die Gruppe offiziell als verfassungsfeindlich verbieten. Zu diesem Zeitpunkt hat die WSG Hoffmann in Deutschland 400 Mitglieder. Bei Durchsuchungen an verschiedenen Standorten werden 18 Lastwagenladungen Munition sichergestellt und verschiedenste Pistolen, Karabiner, Handgranaten und so weiter. Nach dem Verbot setzen sich Teile der Gruppe in den Libanon ab. Trotzdem verüben sie in Deutschland auch über den Anschlag auf das Oktoberfest hinaus weitere Anschläge und Attentate. Ein Mitglied der Gruppe ermordet 1981 zum Beispiel in Erlangen den jüdischen Verleger Shlomo Levin und seine Lebensgefährtin. Karl-Heinz Hoffmann hat zuletzt nach einer längeren Haftstrafe wegen verschiedener Delikte auf einem Schloss in Sachsen Wollschweine gezüchtet.
Mein Gott,
ein sehr skurriles Leben. Ja, allerdings wurde das Schloss 2016 wegen nicht gezahlter Abwassergebühren zwangsversteigert.
Es wäre fast lustig, wenn es nicht einfach so schrecklich wäre. Ja. Sag mal, welche Verbindung hatte Gundolf Köhler denn genau zu dieser Gruppe?
Ja, ich habe ja gerade schon gesagt, er hatte jetzt bereits seit seinem 16. Lebensjahr sehr engen Kontakt zur WSG Hoffmann und wurde dort auch als Mitglied geführt. 1976 sollte Köhler im Auftrag von Karl-Heinz Hoffmann, also dem Führer in Anführungsstrichen persönlich, eine eigene Abteilung der WSG Hoffmann in seiner Heimatstadt in Donaueschingen aufbauen. Kurz nach dem Anschlag durchsuchten die Ermittler die Wohnungen mehrerer Mitglieder der Wehrsportgruppe Hoffmann. Dabei finden sie Sprengwerkzeuge, wie sie auch zum Bau der Oktoberfestbombe verwendet wurden. Und bei einer Durchsuchung auf dem Schloss, das als Hauptquartier der WSG Hoffmann dient, entdecken die Ermittler unter anderem eine 12-seitige Bombenbauanleitung. Daraufhin werden einige Mitglieder der Gruppe, darunter auch Karl-Heinz Hoffmann selbst, festgenommen. Allerdings wird er schon nach einem Wochenende wieder freigelassen. Die Ermittler können oder wollen keine Verbindungen zwischen dem Attentäter Gundolf Köhler und der Wehrsportgruppe Hoffmann finden. Vielleicht auch, weil der damalige bayerische Ministerpräsident Franz Josef Strauß ja noch kurz vor dem Oktoberfestanschlag gefordert hat, man solle diesen Hoffmann, der wirklich wie ein Kasper aussieht, doch endlich in Ruhe lassen.
Jetzt hast du gerade gesagt, es gab diese 12-seitige Bombenbauanleitung auf diesem Hof. Ja, hat Gundolf Köhler die auch gehabt oder hat er Unterstützung gehabt von diesem Verein?
Also man sollte sich zumindest darüber Gedanken machen, ob er die Bombe wirklich alleine gebaut hat, weil da spricht einiges gegen, denn der Bau war wohl relativ kompliziert, selbst für jemanden, der sich so wie er für Chemie interessiert. Noch 2014 hat ein Sprengstoffexperte des Bundeskriminalamtes gesagt, dass jemand wie Köhler so eine Bombe niemals alleine hätte bauen können. Und dazu kommt noch, bei der Durchsuchung von Köhlers Werkstatt, wo er die Bombe angeblich selber und ganz alleine gebaut hat, finden die Ermittler weder die passenden Geräte, um den Sprengstoff so zu erhitzen, wie es für den Bau der Bombe nötig war, noch nur ein Mikromilligramm an Sprengstoffresten. Aber selbst wenn Gundolf Köhler die Bombe alleine zusammengebaut hätte, dann ist ja die Frage, woher hätte er den Sprengstoff bekommen sollen? Also TNT bekommt man jetzt nicht einfach im Supermarkt.
Ich glaube, damals war mit Internet und im Darknet was bestellen
auch irgendwie
auch
nicht.
Ein bisschen schwierig.
Ja, heute wird es wahrscheinlich aus dem Darknet bekommen. Das ging damals nicht. Es gibt einen Hinweis auf einen Rechtsextremisten aus Niedersachsen, der auch wohl anderen rechten Gruppen Sprengstoff angeboten und verkauft hat. Die Soko-Theresienwiese kann damals allerdings keinen Sprengstoff bei diesem Mann finden. Ein Jahr später wird dann zufällig bei ihm ein riesiges verstecktes Sprengstofflager gefunden, was die Beamten bei der ersten Durchsuchung einfach nicht entdeckt hatten. Bevor der Rechtsextremist aussagen und damit aufklären kann, ob er vielleicht den Sprengstoff an den Oktoberfest-Attentäter Gundolf Köhler geliefert hat, bringt der Mann sich in Untersuchungshaft um.
Also es klingt ja erstmal so, als ob Köhler zumindest bei der Vorbereitung des Anschlags Hilfe hatte. So, wie ist es denn mit dem Attentat selber? Hat er das denn wirklich ganz alleine ausgeführt, wie die Behörden ja 30 Jahre lang jetzt behauptet haben?
Ja, das ist immer noch die große Frage. Schon direkt nach der Tat gibt es Hinweise auf mögliche Mittäter. Vier Jugendliche sagen zum Beispiel aus, dass sie Köhler kurz vor der Tat in Begleitung von zwei Männern in Bundeswehrparkas gesehen haben. Sie fertigen sogar Zeichnungen von den jungen Männern an. Diese Aussage hat auch der Zeuge Franz L., über den wir ja gerade schon mal gesprochen haben, bestätigt, der eben Gundolf Köhler als diesen jungen Wuschelkopf identifiziert hat. Außerdem gibt es einige Indizien, die darauf hindeuten, dass Köhler Komplizen hatte. Zum Beispiel wurden im Aschenbecher von Köhlers Auto, mit dem er zum Tatort gefahren ist, Zigarettenkippen von 6 verschiedenen Marken gefunden, die wohl alle ziemlich frisch waren. Das spricht ja dafür, dass Köhler kurz vor der Tat mit verschiedenen Menschen im Auto gesessen hat. Außerdem, das ist eines der größten Rätsel des Falles, wurde am Tatort eine abgesprengte Hand gefunden, die bis heute keinem zugeordnet werden konnte. Also weder einem der Opfer noch Gundolf Köhler.
Also jetzt behaupte ich mal, mit so einer gravierenden Verletzung, na, da fahre ich doch in irgendein Krankenhaus. Ich muss ja irgendwo auftauchen, registriert werden.
Ja, sei denn, du wärst an dem Anschlag beteiligt und wolltest nicht, dass das rauskommt. Also sowohl die abgesprengte Hand als auch die Zigarettenkippen lagen jahrzehntelang in einer Asservatenkammer, ohne jetzt genauer untersucht zu werden, was ich auch komisch finde, weil in dem Fall muss ja eigentlich ganz klar sein, dass die irgendeinem Mittäter gehören muss. 2010 haben dann Anwälte der Opfer gefordert, dass die Asservate auf DNA-Spuren überprüft werden sollen. Das ging ja damals noch nicht in der Form. Ja, und da heißt es dann plötzlich, Entschuldigung, die Beweisstücke sind schon Ende der 90er vernichtet worden, weil wir hatten ja keinen Platz in der Asservatenkammer und offiziell ist der Fall ja abgeschlossen.
Ich glaube, das ist gar nicht, was das für ein Fall.
Ja, es ist ganz, ganz viele seltsame Zustände, ganz viele seltsame Zufälle. Und bei der abgetrennten Hand ist es sogar so, dass die damals gerichtsmedizinisch untersucht wurde. Aber selbst das Gutachten dazu ist mittlerweile verschwunden.
Ja, weil das ist ja jetzt auch schon egal fast.
Ja, ist eigentlich auch egal.
Also es ist wirklich alles sehr, sehr, sehr seltsam. Gibt es denn Hinweise, wer diese zwei Männer gewesen sein könnten, die Zeugen kurz vor dem Anschlag bei Gundolf Köhler gesehen haben? Da waren doch zwei.
Ja, einer davon ist wohl Stefan Wagner gewesen, ein ehemaliges Mitglied der WSG Hoffmann. Der gibt selbst während einer Geiselnahme am 3. August 1982 in Hessen zu, am Oktoberfestanschlag beteiligt gewesen zu sein. Danach erschießt er sich selbst. Auch dieser Spur gehen die Ermittler nicht nach. Der zweite Mann könnte Walter Ulrich Behle gewesen sein, der zeitweise als V-Mann für den Verfassungsschutz NRW gearbeitet hat. Der hat sich kurz nach dem Anschlag nach Damaskus in Syrien abgesetzt und soll dort vor Zeugen in einem Gespräch mit WSG-Gründer Karl-Heinz Hoffmann gesagt haben, ja, deswegen kann ich nicht mehr nach Deutschland zurück. Wir waren das selbst.
Also jetzt haben wir ja mittlerweile sehr viel Irres erfahren.
Ja.
Und sehr viel, was möglicherweise vertuscht wurde, verschwiegen wurde, vernichtet wurde. Was könnte denn jetzt, wenn wir das alles uns so zusammenpuzzeln, das wirkliche Motiv für den Anschlag auf das Oktoberfest gewesen sein?
Also ich finde, mittlerweile passt das Puzzle eigentlich ziemlich gut zusammen, wenn man das alles berücksichtigt. Aber eigentlich, das habe ich eben schon mal gesagt, man hätte da damals schon drauf kommen können, wenn man denn gewollt hätte. Schon bei einer seiner ersten Befragungen sagt Gundolf Köhlers Bruder etwas aus, das die Ermittler zumindest stutzig hätte werden lassen müssen. Mein Bruder war für eine Veränderung innerhalb der Bundesrepublik, wobei er sich als Teil einer kleinen Elitetruppe fühlte. Diese Gruppe soll im Fall einer Veränderung der Bundesrepublik zur Machtübernahme bereitstehen. Sein Bruder habe einen gewaltsamen Umsturz gewollt. Danach werde das Volk nach einem Führer schreien. Genauso steht es in den Ermittlungsakten von damals. Nur, komisch, komisch, dieses Motiv taucht im Abschlussvermerk nicht auf. Genauso wie diese Aussage. Im August 1980, also nur wenige Wochen vor dem Anschlag, diskutiert Gundolf Köhler mit seinen Freunden über die anstehende Bundestagswahl und sagt, dass er Franz Josef Strauß wählen will. Aber auch die NPD muss laut seiner Meinung mehr Stimmen bekommen. Am Ende könne man sowieso nur mit Gewalt etwas verändern. Nicht nur die Linken, auch die Rechten müssten endlich mal zuschlagen. Und dann offenbart Köhler eine besonders kranke Idee. Man könne doch einen Bombenanschlag in Bonn, Hamburg oder München verüben. Nach dem Anschlag, und das ist jetzt ein Zitat, könne man es den Linken in die Schuhe schieben, dann wird der Strauß gewählt. Nicht mal 2 Monate später setzt Gundolf Köhler diesen Plan in die Tat um und tötet mit seiner Bombe 12 Menschen und sich selbst. Es spricht also sehr viel dafür, dass der Attentäter vom Oktoberfest zusammen mit seinen Komplizen aus dem rechten Milieu all diese Menschen getötet hat, um, so krank das auch klingt, den damaligen CSU-Kanzlerkandidaten Franz Josef Strauß an die Macht zu bringen. Und wie gesagt, das, was mich immer wieder schockiert ist, all diese Spuren und Hinweise hatten die Ermittler damals schon. Sie wurden aber erst 30 Jahre später öffentlich, als Journalisten es schafften, Zugang zu den Akten zu bekommen.
Ja, gutes Stichwort. Wie ging es denn weiter, nachdem die Ermittlungen dann ja 82 endgültig eingestellt wurden? Also war dann Ruhe im Walde, Stille.
Ja, vielleicht nochmal ganz kurz zu dem Motiv zurück. Das ist mir gerade eingefallen. Das könnte man vielleicht noch einfügen für diejenigen, die damals noch nicht auf der Welt waren. Der Plan hat nicht funktioniert. Strauß ist nicht Kanzler geworden.
Gut, dass du es nochmal erwähnst.
Ja,
so war's.
Ja, genau so war's. Ja, also nachdem die Ermittlungen dann eingestellt wurden, gab es eigentlich direkt Kritik, weil viele Leute sich diese Theorie vom verwirrten Einzeltäter irgendwie nicht vorstellen konnten. 1983, also nur ein Jahr nachdem die Ermittlungen eingestellt wurden, beantragt Werner Dietrich, der Anwalt einiger Opfer des Anschlags, die Wiederaufnahme des Verfahrens. Man muss dazu wissen, dass selbst die Überlebenden teilweise heute noch unter den Folgen leiden. Viele sind behindert, weil sie Körperteile verloren haben,
traumatisiert,
leiden unter psychischen Folgeschäden, also denen geht es eben heute noch schlecht und deswegen haben die natürlich auch ein Interesse daran, dass das aufgeklärt wird. Jedenfalls hat dieser Anwalt 83 die Wiederaufnahme des Verfahrens beantragt. Darüber haben wir ja schon bei der letzten Folge über den Justizskandal von Harry Wörz gesprochen. Bei einer Wiederaufnahme wird das gesamte Verfahren nochmal von vorne gestartet. Die Hauptverhandlung wird sozusagen auf Null gesetzt. Dafür braucht man aber bisher unbekannte neue Beweise oder man muss nachweisen, dass einer der Zeugen gelogen hat. Diese Wiederaufnahme, die er damals versucht hat, wird 1984 vom damaligen Bundesstaatsanwalt abgelehnt. Ein Jahr später veröffentlicht der Journalist Ulrich Schaussi sein Buch Oktoberfest, das Attentat, in dem er die Ermittlungen heftig kritisiert und aus dem ich viele Infos für diese Folge habe. Doch dann tut sich erstmal jahrelang gar nichts.
Bis 2014, hast du gesagt, also 34 Jahre später. Wer hat da wieder damals Bewegung in die Sache gebracht?
Ja, es gibt auf einmal eine neue Zeugin, eine Frau, eine Theologin aus München, die hat sich nach dieser langen Zeit bei dem Opferanwalt Werner Dietrich gemeldet, den ich gerade ja schon erwähnt hat, nachdem sie in der Zeitung gelesen hat, dass der sich seit Jahren für eine Wiederaufnahme des Verfahrens einsetzt. Und sie erzählt Werner Dietrich eine unglaubliche Geschichte. Die Frau war damals Studentin und gab Sprachkurse in einer Unterkunft für Aussiedler. Am 27. September, also am Tag nach dem Anschlag, sitzt sie gerade bei einem ihrer Schüler, dem bekennenden Rechtsextremen Andreas W., in dessen Zimmer. Als der in die Küche geht, um einen Tee zu kochen, will die Studentin ihre Jacke in den Schrank in dem Zimmer hängen und öffnet dabei versehentlich die falsche Schranktür. Was sie in dem Schrank findet, treibt ihr den Schweiß auf die Stirn, denn dort liegen zwei Pistolen und ein Stapel Flugblätter, etwa 20 Zentimeter hoch. Die Flugblätter enthalten einen lobenden Nachruf auf Gundolf Köhler. Wörter wie ein ehrenhafter Heldentod, Oktoberfest und Würdigung fallen sofort ins Auge und eben der Name Gundolf Köhler. Aber zu diesem Zeitpunkt weiß außer den Ermittlern noch keiner, dass Gundolf Köhler der Attentäter vom Oktoberfest ist. Und selbst die waren sich zu diesem Zeitpunkt eigentlich noch gar nicht sicher. Die Zeugin hat wahnsinnige Angst, dass Andreas W. etwas merken könnte, als er zurück ins Zimmer kommt, aber er hat nichts mitbekommen. Direkt nach der Nachhilfestunde geht sie ins nächste Polizeipräsidium, um den Beamten von ihrem Fund zu erzählen, doch die nehmen sie nicht ernst. So, sie wollen auch was zum Attentat sagen, begrüßt sie der Beamte belustigt. Und nachdem sie ihm alles erzählt hat, will der nur wissen, ob Andreas W. sie bedroht oder misshandelt hat. Als sie das verneint, schickt der Polizist sie weg. Auch Andreas W. ist weg. Er verschwindet schon am nächsten Tag aus München, angeblich zu Freunden nach Argentinien. Auch das ist ein wenig seltsam, wenn man bedenkt, dass Andreas W. weder einen Pass noch Geld hat. Und wahrscheinlich auch deswegen bekommt die junge Studentin Angst. Sie wird von einem Auto verfolgt, bekommt komische Anrufe, 6 Wochen lang. Dann ist Ruhe. Und erst 25 Jahre später begegnet sie Andreas W. zufällig auf der Straße. Der arbeitet jetzt in einer großen Buchhandlung, erzählte er ihr. Und ja, erst 2014, mittlerweile ist die Frau Theologin, denkt sie wieder an das, was sie damals gesehen hat. Vielleicht nochmal kurz zur Erklärung, das ist jetzt also ein weiterer, ein neuer Hinweis darauf, dass Gundolf Kühler nicht alleine gehandelt hat, sondern dass er Mittäter oder Mitwisser hatte. Denn wenn dieser Mann schon direkt am Tag nach dem Anschlag fertige Flugblätter bei sich im Schrank hatte, heißt das ja, dass die davon gewusst haben müssen. Und zwar schon vor dem Anschlag. Und das wäre jetzt natürlich endlich ein neuer Hinweis, ein neuer Beweis, der neue Ermittlungen in dieser Sache rechtfertigen würde. Am 11. Dezember 2014 ordnete der Generalbundesanwalt die Wiederaufnahme der Ermittlungen an. Auch der damalige Bundesjustizminister Heiko Maas setzt sich für eine Wiederaufnahme des Verfahrens ein. Ja, wahrscheinlich auch, weil damals der Prozess gegen Beate Zschäpe und diese ganze Berichterstattung über die NSU-Morde und ja auch diese Ermittlungspannen, du hast es ja eben schon selber erwähnt, das war natürlich das Thema in Deutschland und da hat der Staat sich gedacht, naja, das können wir uns nicht nochmal erlauben.
So, und jetzt, Jahre später, was kommt bei den Ermittlungen jetzt raus?
Ja, ein paar neue Fakten zumindest. Es geht wieder mal um diese abgetrennte Hand, von der wir eben schon gesprochen haben. Es meldet sich eine weitere Zeugin, die damals Krankenschwester im Oststadtkrankenhaus in Hannover war. Sie erinnert sich an einen Mann, der sich Ende September 1980, also kurz nach dem Attentat, selbst in das Krankenhaus einliefert. Sein Unterarm ist zerschmettert und ihm fehlt eine Hand.
Und war es die Hand, die am Tatort gefunden wurde?
Ja, wahrscheinlich. Dafür spricht die Aussage der Frau. Sie erzählt den Ermittlern, er hat auf Fragen, wie das passiert ist, nicht geantwortet und er hatte regelmäßig Besuch. Es waren immer in der Besuchszeit einige Männer hier, die ihn besucht haben und dann ist er eines Tages einfach weg gewesen. Also das wäre jetzt natürlich ein sehr großer Zufall, wenn in Deutschland zur gleichen Zeit zwei Leute ihre Hand verlieren und also nicht sagen wollen, wie es passiert ist.
Okay, aber ansonsten haben die Aussagen jetzt eigentlich nicht viel Neues gebracht, höre ich das richtig raus.
Ja, so ist es leider. Also die Bundesanwaltschaft hat 2015 einen ersten Zwischenbericht zu dem Verfahren vorgelegt. Mehr als 1000 Zeugen haben die Ermittler in den letzten 5 Jahren befragt, haben mehr als 700 neue Spuren verfolgt und Wohnungen in Deutschland und der Schweiz durchsucht, ohne Ergebnis. Schon im Februar 2019 wurde die neue Sonderkommission, die für die Ermittlungen zuständig war, aufgelöst. Und so wie es aussieht, werden die Ermittlungen bald auch ganz offiziell eingestellt. Ein Fahnder hat der Süddeutschen Zeitung gerade gesagt, es gibt keine letztliche Klärung, so schlimm das auch klingt. Das bedeutet für die Angehörigen der 12 Todesopfer und die mehr als 200 Verletzten auch fast 40 Jahre nach dem schlimmsten Terroranschlag in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland wissen wir nicht, was am 26. September 1980 wirklich passiert ist.
Und das ist für die Angehörigen und die Opfer von damals ja eigentlich das Schlimmste.
Ja.
Es nicht zu wissen.
Ich meine, wir wissen nicht mal, ob die Bombe wirklich in dem Papierkorb vor dem Haupteingang explodieren sollte, weil nur wenige hundert Meter entfernt davon liegt das Käferzelt. Das kennt man ja. Also ein ganzes Zelt voller Promis aus Sport, Politik und Showgeschäft. Also da hätte ein Anschlag natürlich für ein Riesenaufsehen gesorgt. Wir wissen irgendwie
nix.
Ja, wir wissen nix. Es ist 40 Jahre her und wir wissen nichts eigentlich. Das ist das Gruselige daran.
Also ein Terroranschlag mit 12 Toten, mit ganz vielen Verletzten und es ist bis heute eigentlich niemand angeklagt.
Nö, also Gundolf Kühler, der ja, das ist ja das Einzige, was man ziemlich definitiv sagen kann, der war auf jeden Fall dran beteiligt, der ist ja tot. Und diese ganzen Ermittlungen nach möglichen Mitwissern, Komplizen, Menschen, die bei der Vorbereitung geholfen haben, die sind ja ergebnislos geblieben. Also im Prinzip, man hat ja eigentlich jetzt erst angefangen, wirklich nach Mitwissern zu suchen. Vorher hat man das ja einfach nicht gewollt. Ja, das ist irgendwie unvorstellbar, was da alles schiefgelaufen ist. Und auch der Journalist Ulrich Schaussi, der das wohl bekannteste Buch über das Oktoberfest-Attentat geschrieben hat, der sagt, ja, im Prinzip, die Ermittlungen dürfen jetzt eigentlich nicht eingestellt werden, weil wir haben nichts rausgefunden. Also es sind zum Beispiel viele Akten der westdeutschen Geheimdienste noch gar nicht ausgewertet worden. Schaussi sagt, die Sache ist für mich offen. Sollte sie jetzt geschlossen werden, haben wir einen neuen Skandal. Was denkst du darüber?
Ich bin ehrlich gesagt von diesem Fall komplett sprachlos.
Und das ist selten.
Ja. Ich bin kein Richter, ich bin kein Schöffe. Ich weiß aber, dass es einige Verfahren gibt mit unglaublich Aktenbergen, die unfassbar groß vorkommen, was für die aber normal ist. Was hast du vorhin gesagt? 46.000 Seiten und so weiter. So als Normalsterblicher würde man sagen, das ist aber sehr offensichtlich, dass da vielleicht doch noch irgendjemand mit dahinter steckt und den müsste man auch eigentlich packen können. Aber ja, es scheint ja erstens damals nicht gewollt gewesen zu sein, aus politischen Gründen und welchen auch immer. Und irgendwie kriegen sie es heute nicht mehr hin.
Ja, wahrscheinlich ist es jetzt zu spät, ne? Wenn dann Beweismittel verschwinden einfach und Zeugen sterben ja nun mal auch in so einer langen Zeit. Also ich kann mir vorstellen, dass die Ermittler, die da jetzt dran sind, da wirklich viel geben, um da was rauszufinden. Aber es ist einfach 40 Jahre später extrem schwer. Also da hätte man damals schon genauer hinschauen müssen.
Also wenn da kein Deckel auf diesen Fall kommt, dann können wir gerne nochmal reden, was da weiterhin passiert ist. Das würde mich nämlich sehr interessieren.
Ja, ich werde euch und dich natürlich auf dem Laufenden halten. Was ich auch ganz interessant finde, das hatten wir am Anfang schon gesagt, irgendwie hat man, ich will jetzt keine Verschwörungstheorien irgendwie befeuern, aber irgendwie hat man es ja geschafft, dass dieser Anschlag aus dem kollektiven Gedächtnis relativ verschwunden ist. Ich habe im Vorfeld auch mit ganz vielen Leuten drüber gesprochen und gesagt, ja, ich mache was über einen Terroranschlag und bla bla. Und alle haben gesagt, ja, Breitscheidplatz. Ich so, nee, Oktoberfest. Mhm. Wie Oktoberfest? Also auch bei Menschen, ja, die damals schon älter waren, ist das nicht so richtig im Gedächtnis. Du musst erst sagen, da war doch was und...
Ich rätsel darüber auch gerade die ganze Zeit. Ich dachte auch, so während du mir den Fall erzählst, würdest du bei mir Klick sagen, ach ja, das... Mhm. Teilweise habe ich gedacht, ja, ach, fällt es mir gerade ein, aber zu 100% sicher bin ich mir nicht, weil das ist ja wirklich, das ist ja also ich vergleiche das mit dem NSU-Prozess, da steckt ja ganz, ganz viel dahinter. Aber es könnte auch tatsächlich gewesen sein, dass der Einzeltäter war. Es gibt Einzeltäter. Elsa, der Mann, der zufälligerweise auch in München das erste Attentat auf Hitler verübt hat, in einem Münchner Wirtshaus. Mhm. Ja, alle kennen die Geschichte um Stauffenberg, ja. Aber Elsa, der hat das ganz alleine gemacht, der hat eine Bombe gebaut. Also möglich ist alles.
Ja, möglich ist alles, das stimmt. Aber wie gesagt, es wären dann schon sehr viele Zufälle, ne? Dass dieser Typ, der dann eigentlich ja nur verzweifelt und traurig ist, zufälligerweise auch noch ein Bild von Adolf Hitler über dem Bett hängen hat und zufälligerweise gewaltbereite Nazis kennt.
Die zufälligerweise auch noch Bombenmaterial gelagert haben.
Das wären sehr, sehr viele Zufälle. Aber seltsam, dass man an diesen Fall so gar nicht denkt. Und jetzt, wenn man so drüber spricht, habe ich das Gefühl, das hatten wir auch am Anfang direkt so, man hat so Verbindungen zu heute. Ne? Also man hat das Gefühl, ja, Geschichte wiederholt sich. NSU hattest du gerade schon angesprochen oder jetzt der Anschlag auf diesen Regierungspräsidenten Lübcke, der auf seiner Terrasse von einem Neonazi erschossen wurde. Gefühlt nach 2 Tagen hieß es sofort, das war ein Einzeltäter. Der hatte keine Hilfe, der kannte niemanden, der hat sich alleine im Internet radikalisiert. Da war niemand, der dem geholfen hat, an eine Waffe zu kommen, der war ganz alleine.
Weil das auch Angst macht.
Wahrscheinlich auch,
man möchte lieber einen Verrückten haben, den sie dann packen. Aber wenn man weiß, hier im Untergrund, da brodelt das, da gibt es Netzwerk, das macht ja auch Angst. Sowas tut man ja vielleicht erstmal als Spinnertum und so weiter ab. Ich bin aber fest davon überzeugt, dass es solche Strukturen gibt und dass es so Organisationen gibt. Und ich glaube, dass die auch noch viel mehr planen, als ich das weiß. Ich hoffe, dass unsere Geheimdienste sowas im Blick und im Griff haben.
Oh ja.
Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass da noch einiges in Planung ist und dass wir da ziemlich aufpassen müssen.
Das ist ein Schlusswort, wo es einem so eiskalt den Rücken runterläuft. Also lass uns lieber noch mal ganz kurz darüber reden, damit wir so einen etwas schöneren Abschluss haben.
Genau, wir gucken jetzt den Bachelor, dann wird alles schön.
Wir gucken jetzt Bachelor in Paradise, dann ist alles wieder gut. Nein, zweites Mal Podcast, hast du dich gesteigert aus deiner Sicht?
Besser kann es einfach nicht mehr werden. Ja, ich war ja diesmal kein Experte bei unserem Pausenbrotprozess, war ich auch kein Experte, aber ich habe halt den Prozess begleitet. Ich konnte dir so ein bisschen was sagen, wie ich den wahrgenommen habe und wie ich den Prozess wahrgenommen habe. Diesmal habe ich doof gefragt und sehr viele schlaue Antworten von dir bekommen. Vielen Dank.
Das hast du sehr charmant gemacht. Ich hoffe, dass du bald mal wieder bei mir zu Gast bist. Das macht mir immer sehr viel Spaß mit dir und danke schön.
Ja, sehr gerne.
Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Auf Wiederhören.
Tschö.
Tschüss.
Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Mehr Infos und Fotos zu unseren Fällen findet ihr auf unserer Facebook- und unserer Instagram-Seite.